Welcome to the Next M Podcast. Tech at heart, ignition in mind.
Herzlich willkommen. Hier ist der Next M Podcast. Mein Name ist Lars Peters und bei mir ist Professorin Alena Büchs in, und jetzt musst du mir helfen, damit ich den Titel richtig zusammenbringe:
Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien.
In München an der Technischen Universität.
Genau, an der TU München.
Du beschäftigst dich natürlich beruflich viel mit dem Thema Ethik, sagt der Name ja schon von dem Lehrstuhl. Wann hast du dich persönlich das letzte Mal so besonders ethisch empört über etwas?
Also eine Nachricht, die ich wirklich auch ethisch sehr schwierig fand, war, dass ein großer Versicherer in den USA gesagt hat, dass er sein Business Model komplett umstellt und ab jetzt Versicherungen, Lebensversicherungen nur noch berechnet, und zwar in Echtzeit, aufgrund von Gesundheitsdaten, Life-Tracking, Fitness-Tracker, diese ganzen Dinge. Das hat mich, das ist an sich erstmal interessant und auch ein innovativer Ansatz, aber der hat mich schon ethisch umgetrieben, weil das natürlich eine Entwicklung ist, die wir Ethiker vor ein paar Jahren schon prognostiziert haben und jetzt ist sie tatsächlich da.
Genau, also das überrascht mich jetzt nicht, dass natürlich gerade Versicherer, die dann auch ein Geschäftsmodell rausbasteln, müssen natürlich schon überlegen, okay, wenn ich Daten habe über die einzelnen Personen und weiß, wie lange sie noch leben, dass ich dann mit denen im Geschäft angehe oder eben nicht.
Genau. Genau. Und das bedeutet natürlich, dass manche gar nicht mehr versicherbar werden.
Ja.
Und dass wir echt darüber nachdenken müssen, ob wir eigentlich unser Versicherungsprinzip, das ja auf Risikoabschätzung basiert, ne? Wir teilen dieses Risiko, dass uns allen was passieren kann oder dass wir alle krank werden können. Aber wir wissen eben nicht genau, wer krank wird. Und deswegen tragen wir alle was bei. Das ist unser solidarisches System. Und je sicherer wir beispielsweise über Datenanalysen, also Big Data und die Algorithmen, die durchrechnen können, je genauer wir wissen, was jemand tatsächlich haben wird, also je prädiktiver, wie man das nennt, das Ganze wird, desto einfacher wird es sein, die Menschen einfach auszuschließen, die eben mit Sicherheit oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit krank werden und teuer werden.
Ist das denn von meiner Wahrnehmung her richtig, dass in den letzten 20, 30 Jahren das Thema Ethik tatsächlich an Relevanz gewonnen hat, gerade wegen der stärker verfügbaren Daten?
Ja, also es hat immer schon eine Diskussion gegeben, gerade interessanterweise auch zu künstlicher Intelligenz. Also das ist durchaus was, da haben schon vor 30, 40, 50 Jahren zum Teil die Leute auch ethisch drüber nachgedacht. Das war damals abgefahren, ja, das war Science Fiction. Und heute sind viele dieser Fragen wieder ganz neu relevant. Und weil wir eben diese unglaubliche Transformation unseres ganzen Lebens, nicht nur in der Medizin, sondern ja in unserem Alltagsleben, überall durch die Digitalisierung haben, sind die ethischen Fragen auch sozusagen näher in den Alltag gekommen und näher in die Klinik. Und das bedeutet, dass das Fach, und das ist für mich natürlich ganz gut, dass das Fach, glaube ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung einfach relevanter geworden ist.
Den Eindruck habe ich auch. Ich hätte noch so eine andere Erklärung dafür, und zwar, dass wir vielleicht auch nochmal vom Lebensstandard nochmal weiter nach oben gerutscht sind, auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Und dass man jetzt sagen könnte, so unter dem Motto Selbstkonzept und so, jetzt haben wir auch die Zeit, uns noch stärker mit ethischen Fragen zu beschäftigen. Ist da so ein bisschen viel Selbstreflexion auch dabei?
Ja, es gibt ja dieses, was ist das Zitat, glaube ich, von Brecht aus der Drei-Groschen-Oper, Ethik kommt nach dem Fressen. Also man
ganz
muss erstmal satt sein.
Da
ist natürlich auch was dann, dass sozusagen die Grundbedürfnisse sind befriedigt und man kann dann einfach auch eher über diese Dinge nachdenken. Aber die ethischen Fragen werden auch in Gesellschaften gestellt, die bei weitem nicht so satt sind wie unsere. Also ich glaube tatsächlich, dass das nicht ganz stimmt, dass Ethik erst nach dem Fressen kommt, sondern dass die Technologien auf die eine oder andere Art und Weise unser Leben so durchtränken überall, dass wir, wenn wir jetzt nicht gerade in der absoluten Existenznot sind, dennoch nicht nur sozusagen so ein Phänomen haben von Selbstreflexion der satten Reichen, sondern tatsächlich uns das als Weltgesellschaft umtreibt, egal wie reich oder wie arm wir sind, weil es überall eine Relevanz hat.
Genau, also wenn das jetzt überall eine Relevanz hat, dann gibt es wahrscheinlich auch keinen wirklichen Wirtschaftszweig, den du davon ausschließen würdest. Also wir hatten jetzt ja das Beispiel mit der Versicherung. Durchzieht das dann alle Branchen, je mehr die Digitalisierung um sich greift?
Und ja, es gibt natürlich, und auch das ist durchaus eine ethische Frage. Also erstmal sollte ich sagen, ich bin ziemlich begeisterter Anhänger dieser technologischen Transformation. Ja, als Ethiker, und auch wenn du mich fragst, wo hast du dich ethisch erregt, da kommt man gleich in die Probleme. Hm. Und das ist natürlich Teil meines Jobs und Teil meines Überlegens. Aber ich sehe genauso, dass das unser Leben on the whole insgesamt besser gemacht hat. Also ich glaube, dass wir alle gewonnen haben durch die Digitalisierung. Und zwar nicht nur wir als Individuum, sondern auch als Gesellschaften und im Prinzip als Weltgemeinschaft. Aber natürlich ist es so, dass es Aspekte davon gibt, die schwierig sind. Und einer ist, dass die Bereiche, wo die Digitalisierung sozusagen am wenigsten relevant ist, also ne, weil du fragst, wo kommt das vielleicht nicht so zum Tragen, das sind natürlich die, die so ein bisschen hinten runterfallen können. Jetzt als Medizinerin gesprochen, das sind so einmal Bereiche, also das sind so die unsexy Bereiche, ja. Das ist irgendwie Behandlung von Demenz, das sind bestimmte psychische Erkrankungen, das ist so die Vorsorgemedizin, die ganz langweilige, in Anführungszeichen, Vorsorgemedizin. Die Bereiche, die davon technisiert werden können, ja, also der Roboter in der Pflege oder der Chatbot, der jetzt die Psychotherapie macht, die gehen ab wie Schmitz Katze. Aber so ein bisschen hat man Angst als Mediziner, dass so das ganz simple handwerkliche Arzt-Patienten-Verhältnis vom Dorfarzt sozusagen, ja, dass uns das verloren geht. Und deswegen ist Digitalisierung eine wunderbare Sache. Wir müssen über die Implikationen nachdenken, aber wir müssen auch darüber nachdenken, die Bereiche, die nicht so gut digitalisierbar sind, wie wertvoll sind die? Und die sind oft sehr wertvoll und die sollten wir halt deswegen nicht ganz vergessen.
Jetzt muss ich dann doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie würdest du das jetzt so im Jahr 2019 sagen? Was ist ethisch, was ist, wo wird's unethisch? Vielleicht, damit man es einmal so an einer Daumenpeilung hat oder als
Also Regel. Eine Daumenpeilung kann ich da natürlich nicht geben, weil dann, das muss man zu jeder Technologie geben. Aber die Grundsatzfrage, die wir stellen, ist, dürfen wir alles, was wir können? Und was ist das gute und richtige Handeln? Das ist unsere Grundsatzfrage. Das heißt, wir fragen nicht, wie kann man es effizienter machen oder wie kann man am meisten Geld verdienen oder wie kriegt man es am besten an den Patienten oder an den Konsumenten, sondern wir fragen, ist das gut für uns als Individuen und ist das gut für uns als Gesellschaften? Das klingt total schwammig, ist es aber nicht, weil das eine sozusagen grundsätzliche Zielsetzung ist, die anders ist als in vielen Bereichen. Deswegen ergänzen wir uns auch sehr gut mit vielen anderen Bereichen. Und wir sind natürlich nach außen dann abgegrenzt ins Recht, ja, also da gibt's natürlich Überlappungen. Aber insgesamt ist die Frage, bei uns ist immer die Frage, was ist gut für den Einzelnen, was ist gut für die Gesellschaft? Und da haben wir eine ganze Reihe dann von ganz komplizierten Theorien und so, die sind jetzt nicht so spannend, öffentlich zu besprechen, mit denen wir diese Frage angehen können. Und dann können wir dir auch sagen, ist jetzt diese Art von Technologieanwendung ethisch oder eben nicht?
Ein bekanntes Beispiel, wo eine ethische Frage dann ja eine Rolle spielt, ist zum Beispiel das autonome Fahren. Und da wird ja immer wieder gesagt, wer soll denn sterben, der Radfahrer oder der Autofahrer, wenn es dann eben dazu kommt und die Maschinen entscheiden müssen. Da habe ich was gesehen, da gab es irgendwie Untersuchungen, wurden auch geguckt worden, ist nach Altersgruppen. In Deutschland würde man eher sagen, der Alte darf sterben. In asiatischen Gesellschaften würde man eher sagen, die Jüngeren, die Kinder würden sterben dürfen. Gibt es da so einen universellen Standard oder gibt es vielleicht noch eine andere Sache, mit denen das greifbar ist, wo die Ethik tatsächlich dann da eingreift in die Digitalisierung?
Also das ist dieses Moral Machine Experiment. Das ist ein ganz interessantes Experiment, wo man Millionen von Menschen einfach befragt hat zu dieser Frage, wen soll das Auto umfahren? Und da hat man ein paar universelle Dinge festgestellt. Also zum Beispiel, überall gilt weltweit Menschen vor Tieren und überall gilt weltweit mehr Menschen vor weniger Menschen. Das ist übrigens ein klassischer, für Deutschland sehr relevanter ethischer Konflikt zwischen sozusagen Utilitarismus, ne, größtes Glück der größten Zahl, und Deontologie, so nennt man das, Tugendethik, wo sozusagen jeder als der Einzelne, als das Individuum betrachtet wird, sehr kantianisch, sehr unser Grundgesetz ist sehr stark geprägt durch diese Theorie. Wir haben das ja durchexerziert mit dem Flugsicherheitsgesetz.
Ja,
dürfen
genau.
wir das Flugzeug abschießen? Ja, oder genau diese Frage. Darf man weniger Menschen opfern für mehrere? Weltweit, die Menschen sagen ganz klar ja. Das scheint weltweit sich durchzuziehen. Diesen Konflikt, den wir wirklich politisch in Deutschland ausgetragen haben, den kann man damals tatsächlich jedenfalls für die Bevölkerung ganz klar beantworten. Den Menschen geht's, wenn sie sich entscheiden müssen, sagen sie, lieber mehr retten als weniger. Was das Alter anbelangt, ist das offensichtlich kulturabhängig. Ja? Also in den Gesellschaften, wo das Alter höher geschätzt wird, wo du eine Ahnenverehrung hast und sowas, China, Indien und so weiter, der asiatische Raum, da kam bei diesen Experimenten tatsächlich raus, eher die Alten retten. Mhm. Bei uns im europäischen Raum ganz klar, Kinder vor Erwachsenen, Erwachsene vor alten Menschen und so. Das ist halt Empirie. Also du fragst einfach, was die Leute auf der Straße denken, das ist wichtig. Das heißt nicht, dass wir das dann so machen müssen. Es kann ja auch gute Gründe geben, warum wir sagen, selbst wenn die Mehrheit das will, wollen wir trotzdem andere Prinzipien haben.
Das muss man dann natürlich gucken, wenn es soweit ist. Du hast China gesagt und China ist natürlich jetzt gerade vor der Digitalisierung, ich sag mal Stichwort Überwachungsstaat, natürlich ein ja, schwieriges Umfeld. Denn dort gibt es ja so die Social Credibility, also wie weit verhältst du dich richtig standesgemäß, du kriegst für Fehlverhalten, bei Rot über die Ampel gehen, Abzugspunkte, darfst dann, wenn du was anderes falsch machst, nicht mehr mit dem Schnellzug fahren und so. Ist sowas in Europa, ist was in Deutschland überhaupt ethisch vorstellbar, dass man die Menschen so weit überwacht und dann auch, dass das solche Konsequenzen hat?
Nein. Also wenn du eine kurze Antwort willst, nein, weil wir einfach ein wirklich gutes Verfassungs- und Grundrecht haben, das uns vor solchen Dingen schützen kann. Aber natürlich können Ansätze durchaus auch implementiert werden. Ich muss sagen, dieses Beispiel aus China, das ist macht mir Angst. Ich halte das für, das ist meine Dystopie, ich halte das für extrem problematisch, dass ein sozusagen mindestens halb totalitäres System seine Bürger in dieser Art und Weise überwacht und einschätzt. Und ich freue mich, dass wir in Deutschland sozusagen der freien Lebensgestaltung so viel Raum einräumen, dass wir die wirklich schützen. Und die ist bei uns auch gesetzlich geschützt. Also da muss man nicht mal nach der Ethik fragen, da kann man einfach sagen, ist sowas rechtlich bei uns möglich, und das ist es nicht. Ich halte es auch für tief unethisch. Gleichzeitig sind das die Technologien, die wir benutzen, also dieselben
Technologien. Die machen das Leben ja auch besser, ja, oder?
Oder für uns in der Medizin, die wir benutzen können, um vorherzusagen, welche Erkrankungen haben Leute. Mhm. Also es ist genau die gleiche Technologie, und das ist aus meiner Sicht die gegenwärtige große Aufgabe und Herausforderung. Wir müssen entscheiden, zu welchem Zweck wollen wir diese Technologien einsetzen und zu welchem nicht. Und ich würde sagen, das China-Beispiel ist ein Beispiel, was wir definitiv nicht wollen. Da sollten wir auch aktiv gegenarbeiten und Dinge verbieten, die in diese Richtung gehen. Da habe ich eine relativ klare Meinung. Aber natürlich wollen wir gleichzeitig das, was man Disease Interception nennt. Ja, also wir wollen schon diese hochprädiktiven Profile haben, um zu gucken, was kannst du vielleicht kriegen? Wie können wir dich besser und schneller, oder am besten, du kriegst die Erkrankung gar nicht, wie können wir dich schneller behandeln und so. Da müssen wir jetzt dran. Und da müssen wir die Sachen fördern, die gut sind für uns als Individuen und Gesellschaft, und die Sachen, die problematisch sind, müssen wir versuchen zu vermeiden.
Und wir ist dann in dem Fall der Staat, du bist ja auch im Ethikrat mit vertreten, oder ist das auch der Bürger selber?
Unbedingt beide Seiten. Also klar brauchen wir staatliche Regulierung, ne? Wir im Deutschen Ethikrat entwickeln so verschiedene Vorschläge für die Regierung. Wir sagen also, ne, das ist problematisch, da. Und natürlich entwickeln auch die ganzen Juristen im Moment Vorschläge. Aber wir als Bürger müssen auch besser werden, was diese Diskussion anbelangt. Denn wir wählen unsere Volksvertreter. Wir sind Arbeitgeber. Wir haben ja selber auch in unserem, wir sind Mütter, Väter, wir sind Arbeitnehmer, wir sind kranke Patienten, wir sind aber auch Ärzte. Wir alle haben ja einen Gestaltungsspielraum. Wir alle benutzen auch diese Technologien in unserem Alltag. Und zwar nicht nur zur Unterhaltung, sondern eben auch im beruflichen Kontext. Und deswegen ist meine Botschaft immer, wir alle müssen besser werden, was diese Dinge anbelangt. Damit wir den Gestaltungsraum, den wir haben, einmal wenn wir wählen natürlich, aber vor allem auch da, wo wir leben, besser und klüger und überlegter nutzen, um das alles mitzugestalten. Denn es ist ja nicht so, als wäre das irgendein Zug, der an uns vorbeirauscht, und das wäre also gar nicht von uns mitgemacht. Wir gestalten das ja selbst, aber das müssen wir bewusster tun.
Und mit dieser Aufforderung, sich einmal selber zu beobachten und dann natürlich auch aktiv zu werden, bedanke ich mich ganz herzlich bei Alena Büchs für dieses spannende Interview und die Einblicke in die Arbeit eines Ethikratmitgliedes.
Vielen Dank. Dankeschön.